Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Guten Morgen zusammen. Seid ihr alle wach? Was war denn das? Seid ihr alle wach? Schön, ich hoffe, das bleibt dir auch. Jona Teil 4. Es geht um Neustart und so ein Neustart ist immer eine ziemlich schwierige Sache. Es ändern sich viele Dinge, man muss ganz neue Wege nochmal gehen, auf die man vielleicht auch gar keine Lust hat, neue Entscheidungen treffen. So ein Neustart setzt vieles nochmal zurück, was man sich eigentlich schon erarbeitet hat. Wenn man einen Computer zurücksetzen muss, weil nichts mehr drauf geht, einfach alles hängt, dann ist es einmal gut und einmal schlecht. Gleichzeitig, nach dem Neustart, läuft alles wieder einwandfrei. Aber man hat vielleicht auch viel Arbeit reingesteckt und einige Programme oder Dokumente verloren. Ich gehe im September nach Berlin, fange eine Ausbildung an. Das ist für mich ein kompletter Neustart. Das ist nochmal ein ganz anderer, neuer Weg als Bibelschule im Westerwald oder Jugendarbeit in Bruchsal. Nochmal was ganz anderes, nochmal ein Neustart. Manchmal braucht es aber einfach einen Neustart im Leben. Manchmal sogar mit komplettem Reset. Und wir beginnen, obwohl wir genau in der Mitte vom Jona-Buch angelangt sind, nochmal in vielerlei Hinsicht komplett von vorn. Und ich lese euch als erstes den Text, den wir heute betrachten, Jona 3, bitte euch dazu aufzustehen. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand auf von seinem Thron, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts mehr zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bekleidet sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren von jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zorns, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Urteil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Ich mag noch beten. Jesus, ich bitte dich sehr darum, dass du heute hier bist. Herr, ich bitte dich darum, dass du segnest, was ja, ich über Jona sagen werde, und ich bitte dich, dass jedes einzelne Wort davon deins ist und ich nur das Sprachrohr, durch das es zu allen anderen hier im Raum kommt. Ich bitte dich, dass du Segen darauf legst und es tief in unseren Herzen ankommen lässt. Amen. Dürft euch wieder setzen. Ja, wir beginnen sozusagen ganz von vorn. Jona bekommt zum zweiten Mal denselben Auftrag. Gott fängt nochmal von vorn an mit seinen Propheten. Und erstmal will ich mit euch aber Revue passieren lassen, was Jona alles erlebt hat. Ja. Der bekam einen Auftrag, er sollte nach Ninive gehen und predigen. Dann ist er weggelaufen, war auf der Flucht, wollte weit weg, so weit wie möglich, am besten ans andere Ende der Welt. Und während Gott dann einen Sturm schickt, weil Jona auf dem Meer fliehen wollte, schläft Jona. Als die Seeleute, die sonst mit auf dem Boot waren, auf dem Schiff waren, ihn wecken wollen, schläft er weiter. Und am Ende lässt er sich sogar ins Meer werfen, um Gott endgültig dann zu entfliehen. Und während dieser ganzen Geschichte sinkt er immer tiefer und tiefer ab Nicht nur wörtlich im Meer, sondern er entfernt sich auch immer weiter von Gott. Allerdings nutzt Gott genau das, um Jona umzukehren. Gott schickt einen Fisch, um Jona zurück an seinen Startpunkt zu bringen. Der Fisch verschluckt den Jona und in diesem Fisch hat Jona eine Zeit des Lobpreises, hat auch genug Zeit in dem Fisch gehabt, 3 Tage. Und dann spuckt der Fisch Jona wieder aus und er steht jetzt vor einem völligen Neustart. Und jetzt steht Jona wieder genau an dem gleichen Punkt, wo er am Anfang stand. Und Gott, er fängt mit Jona auch nochmal von vorne an. Gehen wir also mit auf die Reise von vorn. Wir fangen bei Vers 1 an. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Warum macht er das eigentlich? Warum nimmt er von allen Menschen, die er schicken kann, gerade wieder Jona, so störrisch, wie der eigentlich ist? Hat Jona eine zweite Chance verdient? Wer würde sagen, ja? 3 Leute, ja, gut. Ich bin mir auch nicht so sicher. Hat Jona eine zweite Chance verdient? Keine Ahnung. Ihr müsst euch mal überlegen, dieser Mann hat nicht nur einmal völlig daneben gehandelt, eigentlich die ganze Zeit. Also, wie Steffen gerade gesagt hat, ich glaube, Jona war so ein Pessimist und bei dem ist auch wirklich, bei dem hat Murphys Gesetz voll eingeschlagen. Bei ihm ist alles schiefgegangen, was ging. Der hat nicht nur einmal völlig daneben getreten, eigentlich die ganze Zeit. Der hat nur Mist gebaut. Aber Gott gibt ihm trotzdem eine zweite Chance. Wobei ich mir gar nicht so sicher war, gibt Gott ihm eine zweite Chance oder zieht Gott seinen Plan durch? Man kann ja irgendwie auch schwierig sagen, Gott schenkt Jona einen zweiten Versuch. Also wenn er Jona gefragt hätte, der hätte wahrscheinlich auch gerne darauf verzichtet. Vielmehr sehe ich ja, eigentlich Gottes Plan war es, Jona nach Ninive zu schicken. Und Gott weicht nicht von seinem Plan ab, wegen der Sturheit von seinem Propheten. Er schreibt seine Geschichte mit der Sturheit auf dem Schiff. Auch da bekehren sich Heiden. Gott hat das genutzt. Aber Gottes Wille ist es, Jona nach Ninive zu schicken. Und das bleibt auch dabei. Er erzieht seinen Knecht, wie ein Vater seine Kinder. Wenn die Kinder nicht gehorchen, hört der Vater nicht auf, Vater zu sein, sondern er beginnt mit seinem Kind nochmal von vorn. Nicht, weil das Kind so viel Lust drauf hat, sondern weil der Vater weiß, das ist der richtige Weg. Der Neuanfang mit seinem Kind ist also einerseits ein Zeichen seiner Geduld, andererseits ein Zeichen dafür, dass es nach seinem Weg geht und nicht nach dem von Jona. Das Wort des Herrn geschah also trotzdem zum zweiten Mal an Jona. Und das nicht in Form von, Jona, du wirst jetzt deine gerechte Strafe für dein Handeln bekommen oder Jona, du wirst ab sofort nicht mehr mein Prophet sein, sondern in dieser Form, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. An der Stelle habe ich gedacht, das habe ich schon mal gehört. Genauso in Kapitel 1. Und tatsächlich, das ist extrem ähnlich. Das Buch Jona, das ist insgesamt, hat viele Stilmittel, viele äußerlichen Aufbau, der sehr viel sagen möchte. Und heute müssen wir uns den Aufbau von Kapitel 3 im Gegensatz zu Kapitel 1 nochmal kurz anschauen. Zumindest die ersten 3 Verse. Denn nach dem Aufbau sehen wir, hier findet ein kompletter Neuanfang statt. Ich zeige euch, was ich meine. Das ist der erste Vers in Kapitel 1 gewesen und es ist eigentlich genau das Gleiche, was Gott sagt. Mach dich auf zu der großen Stadt Ninive. Und auch in Vers 2 geht es weiter. Genau dasselbe. In Vers 1 war es das Wort des Herrn geschah zu Jona. Genau, in Vers 2, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt. Und auch in Vers 3 gibt es noch Parallelen, sehr wörtliche Parallelen, später auch noch inhaltliche Parallelen, wo steht, Jona machte sich auf und es geht um den Herrn. Nachher kommen wir noch auf die Unterschiede. Erstmal dieser gleiche Aufbau, es ist wirklich genau der gleiche Ablauf. Und Jona hat hier zu lernen, dass es nicht nach seiner Pfeife geht, sondern nach Gottes. Ja? Es ist ein Neuanfang und ein Lernprozess, zu dem Jona hier hingebracht wurde. Und das war nicht sein Plan. Die Worte der Bibel zeigen innerlich und äußerlich, das war Gottes Plan. Und genau so soll es laufen. Und wenn es nicht funktioniert, fangen wir nochmal von vorne an. Gleicher Ablauf, aber ein bisschen andere Ergebnisse. Für mich ist das eine unfassbar ermutigende Geschichte. Einmal, weil ich sehe, Gottes Plan wird sich erfüllen. Und zum anderen, weil ich sehe, Gott fängt nochmal mit mir an, auch wenn es in die Hose geht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, die drei Verse haben mich bei der Vorbereitung echt berührt, weil ich habe es sehr ähnlich erfahren. Und das muss ich euch in dem Zusammenhang einmal erzählen. Nach meiner letzten Predigt, da war ich extrem unzufrieden. Ja, ich habe mich nach der Predigt echt gefragt, ob ich eigentlich selbst verstanden habe, was in dem Text eigentlich drin stand. Ich war mir so unsicher, ob heute überhaupt irgendwas angekommen ist, ob meine Gedanken eigentlich Sinn ergeben haben in dem Ganzen. Und dann habe ich Gedanken gehabt, ob ich mich eigentlich genug vorbereitet habe, ob ich nicht mehr Informationen hätte sammeln können, ich weiß es nicht. Und damit habe ich mich dann auch gefragt, habe ich Gott eigentlich genug mit reingenommen und auf die richtige Weise in meine Vorbereitung? Und danach hatte ich dann auch eine Phase der Zurechtweisung und Lernerfahrung, sowohl von Gott als auch durch Menschen. Und ich habe mich am Ende echt gefragt, habe ich eigentlich meine Verantwortung gegenüber Gott und seinem Wort ernst genommen? Ich habe mich echt gefragt, habe ich wie Jona meine Verantwortung, das Wort zu predigen, was ich von Gott meine zu erkennen? Vielleicht absolut bin ich dem nicht gerecht geworden. Und daraus ist eine Sache resultiert, nämlich ich hatte gar keinen Bock mehr auf meine nächste Predigt. Ja, Heike, du lachst. Es war gar nicht so witzig. Ich hatte echt keine Lust mehr auf die nächste Predigt. Aber währenddessen ist noch was anderes passiert. Ich habe nach dieser nicht so schönen Phase nach der Predigt Rückmeldungen bekommen, wo sich Leute Punkte aus der Predigt gemerkt haben und auf ihr Leben ernst genommen haben, die ich gar nicht mal so gesagt habe und auch, wo ich gedacht habe, ich erinnere mich gar nicht mehr, was ich überhaupt dazu gesagt habe. Aber da ist was angekommen. Und ich habe gedacht, oh Mann, genau wie bei Jona, der nimmt seine Verantwortung nicht richtig wahr, aber Gott nutzt genau die Situation, um anderen zu begegnen. Das ist das Wunderbare an unserem Gott. Also ich hatte erstmal wirklich keine Lust mehr auf die nächste Predigt. Aber ich stehe jetzt hier, ich habe Predigtdienst und deswegen habe ich mich natürlich dran gesetzt. Und während diesen drei Versen habe ich gedacht, wow, Gott hat seinen Plan mit seinen Knechten und der Plan, der kommt zum Ziel. Da können wir uns sicher sein, der kommt zum Ziel, egal wie ich es jetzt gemacht habe. Keine Einladung ist immer schlecht zu machen, ne? Aber egal wie ich es gemacht habe, er kommt zum Ziel. Und habe gedacht, wow, dieser Gott nimmt sich keine neuen Leute, weil die ersten es irgendwie verkackt haben. Er macht weiter, er weist seine Kinder zurecht und er fängt nochmal von vorne an. Und dann habe ich wieder Spaß an der Predigt bekommen und an diesem Text. Gott fängt nochmal von vorne an und ja, er gibt keins seiner Schafe auf. Wir haben eben gesungen, er lässt 99 stehen, er geht dem einen nach. Er erzieht und geht, wenn nötig, nochmal von vorne los. Gott verwirft seinen Knecht nicht, er erzieht und startet nochmal neu. Aber hier ist auch was anders. Es ist nicht alles markiert. Manche Dinge sind genau gleich, die laufen gleich ab. Der Aufbau ist gleich. Aber es gibt Passagen, die eben auch nicht ganz gleich sind und die müssen wir uns auch ganz besonders anschauen. Wie wäre es auch, wenn Gott jetzt nochmal sagt, geh nach Ninive, Jona sagt wieder nein, haut wieder ab, genau die gleiche Geschichte, dann, ja, so läuft es bei Gott nicht. Neuanfang bei Gott bedeutet auch immer ein neuer Verlauf. Das Alte wird nicht nochmal passieren. Nicht genau so. Daraus wird gelernt und beim nächsten Mal wird es anders umgesetzt. Das Erste, was Gott ändert, ist die Formulierung der Aufgabe. Nicht mehr verkündige gegen sie, sondern ruf ihnen die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Und eigentlich ist es genau das, was eine Predigt ausmacht. Es sind die Worte Gottes, die der Prediger weitergibt. Predigten beinhalten viele Gedanken, Fragen und auch viele Informationen, aber das, was der Punkt der Predigt ist, ist das, wofür wir jeden Sonntag beten. Auch dafür habe ich eben gebetet. Bitte gebrauche den Prediger heute als dein Sprachrohr. Ja, mittlerweile schon eine bekannte Floskel, aber es ist immer noch vollkommen korrekt. Das ist die Aufgabe eines Predigers, die Worte Gottes an andere Menschen weiterzugeben. Und das hat Jona offensichtlich vorher nicht gemacht und deshalb muss Gott ihn jetzt nochmal dran erinnern. Ich muss mich da auch oft dran erinnern, bei der Predigtvorbereitung. Jonathan, es sind alles tolle Infos, viele Interessantes, aber konzentriere dich auf das Wort Gottes. Da, schau da rein. Weiß nicht, das kennt vielleicht der ein oder andere, der schon mal eine Predigt gehalten hat. Viele interessante Sachen außenrum, aber hier müssen wir bleiben. Immer bei den Worten Gottes. Und auch hier sehe ich eine Art Erziehung. Nicht mehr Jona soll einfach nur verkünden, sondern er soll das sagen, was ihm von Gott gesagt wird. Er hat es vorher nicht gemacht und jetzt muss Gott ihn zurechtweisen und sagen, nee, du gehst nicht einfach und predigst gegen sie, sondern du sagst das, was ich dir sagen werde. Jona die Verantwortung zu geben, hat nicht funktioniert. Er braucht wohl genauere Anweisungen. Und bei Jona hat sich ja offensichtlich erwiesen, dass er gerne seine eigene Sicht der Dinge einfach durchsetzt. Also betont Gott besonders, sag das, was ich dir sagen werde und nichts anderes. Leute, Neuanfang bei Gott bedeutet nicht, wie bei Mensch ärgere dich nicht, du musst nochmal zurück ins Häuschen und den gleichen Weg nochmal gehen. Sondern lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen an den Anfang und schauen, was besser laufen kann. Und wir gehen nochmal zusammen los und ich sag dir klar die Regeln und das Ziel und geh den Weg dann mit dir. So macht Gott das. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Zurechtweisung von Gott bekommen hast. Denk kurz nach, könnt ihr euch erinnern, was in der Bibel gelesen, eine Predigt gehört oder so und habt gemerkt, ja, da werde ich gerade zurechtgewiesen. Was habt ihr da gemacht? Habt ihr weitergemacht, wie vorher, nochmal von vorne angefangen, das Gleiche nochmal? Oder habt ihr versucht, es anders zu machen, nach den Maßstäben, die ihr in dem Moment von Gott erkannt habt? Wenn bei dir was schief liegt, kein Problem. Wenn du es erkennst, neu startest und danach fragst, was anders laufen muss und das dann auch anders machst und Gott in jedes Detail mit reinnimmst. Und sei dir bewusst, Gott muss sich nicht rechtfertigen. Gott muss sich nicht rechtfertigen für das, was er sagt. Wenn er spricht, dann haben wir zu gehorchen. Ja? Wir können einen weiteren Unterschied hier lesen, was gerade markiert wurde. Gott gibt in Kapitel 1 eine Begründung dafür ab, warum er Jona schickt zum Predigen. Weil die Bosheit Ninives vor ihn gekommen ist. Jona sollte gegen sie predigen, weil die Stadt voller Bosheit ist. Aber jetzt ändert sich was. Gott gibt Jona nur noch den Auftrag zu predigen, ohne Begründung. Die Begründung, die geht Jona eigentlich auch gar nichts an. Er hat nur eine Aufgabe, predige. Und er muss dabei nicht wissen, warum. Kinder kennen das vielleicht, die Kinder sind jetzt drüben, aber wir waren ja alle mal Kinder. Wenn sowas kommt wie, bringst du mal den Müll raus? Dann kommt von den Kindern manchmal die Frage, warum immer ich? Kennt das jemand? Schon mal jemand selber gefragt? So, ja. Was ist die Antwort der Eltern? Habt ihr eine Idee? Meine meistgehasste Antwort war, weil ich das sage. Ja. Die Antwort sagt eigentlich nichts, also keine Begründung, aber sie ist gerechtfertigt. Wenn Papa und Mama sagen, dann wird gemacht. Und bei Gott ist es auch so. Bei Gott erst recht. Wenn er spricht, dann haben wir zu gehorchen. Da gibt es für mich auch gar nichts rum zu diskutieren. Ich kenne das, wenn man was in der Bibel findet, was einem irgendwie nicht passt, weil man sich ertappt fühlt oder es nicht die eigene Weltansicht ganz widerspiegelt. Und dann weiß man es schnell besser. Aber das ist nicht unser Job. Gott hat aus einem bestimmten Grund sein Wort so gegeben, wie es ist. Und das ist so, das steht so fest. Das ist einfach, weil er es so will. Das ist die Begründung und die reicht. Und das muss er vor uns nicht rechtfertigen. Und dieser ganze Neuanfang und die klaren Aussagen von Gott scheinen bei Jona irgendwie zu sitzen. Er reagiert anders als beim ersten Mal. Statt vor dem Herrn zu fliehen, macht er das, was der Herr sagt. Ansage verstanden, reagiert und verändert. Seine Richtung hat gewechselt. Und nicht, dass wir das verwechseln, Gott hat ihn auf den Start zurückgesetzt, aber Gott hat ihn nicht mit dem Fischbiss nach Ninive gebracht, um ihn dahin zu zwingen. Das geht auch technisch nicht, weil Ninive nicht am Meer liegt. Aber vielleicht versteht ihr, was ich sagen will. Gott hat Jona nicht nach Ninive gezwungen, sondern hat ihn dahin zurückgebracht, wo sein Auftrag angefangen hat. An die Stelle, wo Jona den ersten Fehler gemacht hat. Der erste Fehler war, in die andere Richtung sich aufzumachen. Und diesen Fehler darf er jetzt berichtigen. Und zwar darf er das selber tun. Er wird an den Anfang zurückgesetzt. Es ist immer noch sein Auftrag und nicht seine Zwangsarbeit. Und deshalb lesen wir in demselben Satz: Die Hauptaufgabe, deshalb lesen wir denselben Satz, die Hauptaufgabe bleibt, Jona macht sich auf, aber mit einer anderen Ausrichtung, gemäß des Wortes Herrn und nicht weg vom Angesicht des Herrn. Wir beten schnell, Gott bitte mach, Gott bitte schenk, und Gott schenkt sehr viel in seiner Gnade, aber vergiss nicht auch deine Verantwortung. Gott trägt dich nicht immer auf der Sänfte bis nach Ninive, sondern du hast eine eigene Verantwortung. Und auch zu dir sage ich heute Morgen, mach dich auf. Geh los. Wenn du einen Auftrag hast oder eine Veränderung ansteht, dann mach dich auf. Und mach dich auf gemäß dem Wort des Herrn, nicht in die andere Richtung. Und auch wenn du noch gar nicht mit dem Herrn lebst, sage ich dir trotzdem, mach dich auf. Mach dich auf, such in seinem Wort nach ihm und mach dich auf nach dem, was du darin findest. Und zwar nach dem, was du darin findest, nicht nach dem, was du gerne darin finden möchtest. Jona ist also jetzt in die richtige Richtung unterwegs. Er geht los zu seinem großen Auftrag in eine riesige Stadt. Sogar vor Gott ist diese Stadt groß, steht im Text. 3 Tagesreisen groß, eine Tagesreise war, je nachdem wann und wo man das sieht, 10 bis 40 Kilometer. Ziemlich große Spanne, aber so oder so, für eine Stadt damals im Vergleich zu anderen Städten, Ninive war unfassbar riesig. In Vers 4 steht dann, Jona geht eine Tagesreise weit in die Stadt, 20 bis 30 Kilometer. Und predigt noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Eine Drohbotschaft, wie das klingt. Aber da steckt noch viel mehr drin. Das ist wunderbar doppeldeutig und das in einer weisen Voraussicht Gottes, was einfach super ist. Ich erkläre euch, was hier drin steckt. Das Wort für zerstören, Hafach im Hebräischen, bedeutet eigentlich so viel wie drehen oder im Wesentlichen verändern. Oder stürzen oder umdrehen. Und darin steckt die Ankündigung, Ninive wird untergehen. Und gleichzeitig die Prophetie, Ninive wird umgekehrt werden. In einem ganz anderen Sinne. Und am besten finde ich eigentlich die Übersetzung, im Wesentlichen verändert werden. Ja, Jona predigt eigentlich, Ninive wird im Wesentlichen verändert werden. Gottes Wort kommt zu den Heiden und das kommt in vielfacher Weise. Und ich finde es unfassbar cool, wie Gott dieses prophetische Wort gebraucht und vor allem, wie es dann die Menschen in Ninive eigentlich auf die Art der Zerstörung der Stadt deuten und gleichzeitig aber unbewusst diese zweite geistliche Dimension der völligen Umkehr und des Neumachens gleichzeitig umsetzen, ohne dass sie es wissen. Es dauert nämlich nicht lange, dass die Menschen in Ninive den Ruf durch die Predigt Jonas ernst nehmen und reagieren. Und wir kommen da unweigerlich dann auf das Thema der letzten Predigt auch zurück, Umkehr. Nochmal anders aber als die Schiffsleute, die erst Gottes Macht erleben mussten, um umzukehren. Und auch nochmal anders als Jona, der von Gott fliehen wollte und zwangsweise irgendwie an den Startpunkt zurückgebracht wurde. Die Menschen in Ninive reagieren folgendermaßen. Ein paar Verse zusammen, Vers 5 bis 8. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zum Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe, sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Die Menschen in Ninive, die reagieren direkt. Da gibt es kein Diskutieren mehr, kein Gejammer. Die Leute reagieren direkt. Und das ist wirklich erstaunlich. Das war das mächtigste Volk zur damaligen Zeit. Die hatten menschlich gesehen nichts zu befürchten. Aber die haben die Botschaft ernst genommen. Ich habe ein, zwei Sachen gelesen dazu. In Ninive war es gar nicht unüblich, dass Wahrsager oder Propheten anderer Religionen Botschaften verbreiteten. Da standen immer wieder Leute auf dem Marktplatz, die haben einfach eine Botschaft gerufen und Prophetien ausgesprochen. Und es galt als Unglück bringen, wenn man diese Botschaften ignoriert. Also haben sich einfach alle dran gehalten. Das heißt, es war für die Ninivianer gar nicht so unnormal. Aber ich hab mich gefragt, und es hat mich irritiert, weil ich habe gedacht, Gott, sieh doch das Herz an. Und wenn die nur darauf gehört haben, was Jona gesagt hat, wegen ihrem Aberglauben, dann wird das doch vor Gott nichts bringen. Und ich glaube tatsächlich, die Menschen in Ninive, die hatten mehr als einen Aberglauben. Jesus spricht in Matthäus 12 über Ninive. Der sagt, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Wie soll das gehen? Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit den Juden, weil sie auf Jonas Predigt gehört haben. Also Tatsache, da muss deutlich mehr als Aberglaube hintergesteckt haben. Die Menschen in Ninive tun zwei Dinge, die wichtig sind bei der Buße, die dazugehören. Sie glauben und sie tun. Zuerst glauben sie der Predigt. Ja? Und dazu muss erstmal eine Offenheit dafür da sein. Wenn du in die Bibel reinschaust, dann muss immer die Offenheit da sein und du musst damit rechnen, dass es passieren kann, dass du was liest, was dich zurechtweist. Bei Gottes Wort kann das immer passieren. Und irgendwas, dass du irgendwas findest, was dir erstmal überhaupt nicht gefällt, weil du merkst, da ist was schiefgelaufen. Genauso bei einer Predigt. Geh an Predigten und an jede Situation, wo du das Wort Gottes hörst, mit dem Wissen ran, es könnte was kommen, was dein Tun entlarvt und dich zurechtweist. Und wir sehen in der Bibel ganz unterschiedliche Reaktionen, zum Beispiel auf die Predigten von Jesus. Klassisches Beispiel, Johannes 6. Da hört eine Masse von Menschen Jesu Predigt, aber sie hören nicht das, was ihnen gefällt, sondern sie werden konfrontiert und alle gehen. Die waren überhaupt nicht offen. Die haben nicht damit gerechnet, dass Jesu Worte Wahrheit sind und auch unbequem klingen können. Und dann sind alle weggelaufen. Wir haben aber auch eine andere Reaktion, zum Beispiel zwei Kapitel vorher in Johannes 4. Die Frau am Brunnen, sie hört Jesu Worte, die meiner Meinung nach auch nicht ohne sind. Aber sie sind die volle Wahrheit und treffen die Frau voll ins Herz. Aber sie rennt nicht weg, sondern sie rennt los, um ihrer ganzen Stadt von Jesus zu erzählen. Zwei völlig unterschiedliche Reaktionen. Und sei da bitte ganz ehrlich zu dir selbst. Rechnest du damit, dass Gott dich auch mal wieder gerade rückt? Bist du bereit, Buße zu tun, wie die Leute aus Ninive? Und dazu gehört eben das Hören der Predigt beziehungsweise der Worte Gottes und das Zustimmen und dann auch die Umsetzung. Ninive tut das. Und Ninive zeigt das, was in ihren Herzen passiert ist. Nämlich tiefe Trauer über das eigene Versagen. Und das zeigen sie auch nach außen. Sie glauben also der Predigt und tun das, was aus ihrem Herzen heraus daraus folgt. Es gibt den bekannten Vers in Lukas 6 und Matthäus 12, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und das passiert automatisch, wenn das Herz es ernst meint. Die Menschen in Ninive, die brauchen keine Erinnerung daran, dass sie Sacktücher anziehen sollen und die brauchen nicht mal den Befehl des Königs. Schon bevor der Befehl des Königs kommt, haben die Menschen angefangen zu trauern und zu fasten. Das kam tief aus ihrem Herzen und ging einfach über in ihre Taten. Die ganze Stadt kehrt um. Und das, was hier für die Buße der Leute gilt, gilt genauso wie auch bei der Umkehr der Seeleute in Kapitel 1. Nicht nur für Menschen, die Gott nicht kennen und dann zu ihm finden. Das gilt genauso für jeden Einzelnen, der durch Gottes Worte, sowohl durch die Bibel als auch durch eine Predigt, als auch durch einen anderen Weg zurechtgewiesen wird. Es muss dich tief im Herzen treffen und dann wird es sich in deinem Leben automatisch zeigen. Ninive hat wirklich mit dem Herzen gehofft und gefleht, dass Gott Erbarmen hat. Und sogar der König selbst hüllt sich in die Trauerkleider. Dieser Mann war wohl einer der mächtigsten Männer der Erde. Der war König eines Weltreiches. Man weiß nicht genau, wie groß Assyrien damals ganz genau war, aber das war eine Weltmacht. Und der König in der Hauptstadt, der menschlich gesehen alle Macht besitzt, der legt sein Zeichen der Macht, sein Gewand, ab und verlässt den Ort seiner Herrschaft, seinen Thron. Und er erniedrigt sich vor Gott an die tiefste Stelle, in Sacktuch und in den Staub. Das ist ein gewaltiges Zeichen. Der mächtigste Mensch der Welt muss vor Gott im Staub sitzen. Das ist wahre Buße und zeigt, was im Herz dieses Mannes und dieses Volkes eigentlich wirklich passiert ist. Kann das bei dir passieren? Darf Gott so in dein Leben sprechen? Oder hast du irgendwo eine Grenze, wo Gott nicht mehr reinsprechen sollte? Und sag nicht zu schnell, ja klar darf er das, Gott darf alles sagen. Prüf das mal in deinem Leben. Darf Gott so sprechen, dass es passiert, dass du dich vor ihm in den Staub setzen musst und zugeben musst, dass du völlig daneben lagst? Also nicht nur so eine Reaktion wie, ach ja Gott, das tut mir jetzt leid, dass das passiert ist, sondern wirkliche tiefe Trauer über deine eigene Sünde. Denn daraus resultiert dann auch das ehrliche Bitten um Vergebung mit allem, was dazugehört. Die Menschen in Ninive, die haben mit Haus und Hof und Tieren und Kinder, die haben alles dafür gegeben, was sie konnten, um Gott ihre Reue und Buße zu zeigen. Wie sieht das bei dir aus? Ich wünsche mir echt, dass wir alle dahin kommen können. Ehrliches Bitten um Vergebung mit einer Hoffnung darauf, dass die Vergebung kommt. Weil die Hoffnung haben wir. Und die Hoffnung hatten so ein bisschen die Menschen aus Ninive. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Die hatten Hoffnung auf Gnade. Und es haben die Menschen in Ninive, die haben erkannt, dass sie trotz ihrer Macht auf der Welt gar nichts sind vor Gott. Und dass sie seine Gnade brauchen, um nicht umzukommen. Hier wird wieder so ein bisschen mit einem Wort gespielt. Shavaf bedeutet umkehren. Das kommt zweimal hier vor und einmal im Vers davor. Wir haben eine Menge Situationen und Menschen jetzt gesehen im Jona-Buch, die eine Umkehr erlebt haben. Aber hier hoffen die Menschen aus Ninive auf eine Umkehr Gottes. Das ist nochmal ein anderes Level. Ich finde es auch spannend, der König spricht einen Befehl aus, dass die Menschen in Ninive umkehren sollen und von ihrer Sünde umkehren sollen, mit der Hoffnung, dass auch Gott sich umkehrt. Das ist das gleiche Wort. Und ich finde es spannend, Gott lässt sich nicht von seinem Plan abbringen, nicht von Jonas weglaufen, ja? Nicht von irgendwelchen Überredungen, nicht durch was Materielles, nicht durch irgendwelche Taten. Gott lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Aber das, was Gott zur Umkehr von seinem Urteil bringt, ist die Umkehr des Menschen. Buße aus tiefstem Herzen. Erkenntnis und Reue der eigenen Sünde. Denn Gottes Reaktion danach ist folgende. Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Urteil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Also er sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Gott sah, was sie taten und sah ihre ehrliche Umkehr darin. Er sah wirklich die Tiefe ihrer Buße. Am Ende von so einem Text bleibt mir dann nur noch staunen, wie Gott ist. Also wenn ich die Geschichte nicht vorher gekannt hätte, dann wäre ich davon ausgegangen, diese Stadt geht unter. Die hätten nichts anderes verdient. Ich meine, warum sollte Gott diese Menschen verschonen, mal ganz plump gesagt. Überlegt euch mal, fallen euch zwei Gründe ein, warum Gott diese Menschen verschonen sollte? Was ihm das bringt? Also ich würde sagen, nichts. Gott hat keinen großen Mehrwert davon. Das, was am Ende das Glück von Ninive ist, und genauso unseres, das ist, weil er das einfach will. Er will retten. Gott will es einfach so. Dass Menschen gerettet werden, dass Menschen ihren bösen Weg erkennen, zugeben, bereuen und auf seinen guten Weg umkehren. Und am Ende davon ist aller Dank, den wir bringen können, nur noch Gottes. Ohne diesen Willen, Menschen zu retten, würde es uns genauso gehen, wie es Gott Ninive angekündigt hat. Völliger Untergang. Aber mit diesem Willen Gottes und seiner Entscheidung ist es möglich, dass es denen, die zu ihm umkehren, so geht wie Ninive nach seiner Umkehr. Gott ließ sich das Urteil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Mit Jona ging es also nochmal ganz von vorne los. Gott ist gnädig und geduldig mit seinem Propheten. Noch einmal der Auftrag, noch einmal Jonas Reaktion darauf, aber diesmal anders. Er gehorcht. Und das hat große Folgen. Die Umkehr und Buße einer ganzen Stadt und Gottes Gnade und Geduld auch für diese heidnische Stadt. Die Frage, die am Ende für dich bleibt, bist du bereit, so auf Gottes Worte zu reagieren? So wie Ninive? Reflektiert das nochmal für euch selbst und geht immer weiter da drin. Denn Gottes Worte bringen am Ende Gnade und Wahrheit und uns auf seinen guten Weg. Amen.